Moin Moin Logistik, es ist Anfang März, die Haare werden wieder kürzer, der Frühling naht und wir begrüßen dich bei Spotify, Deezer oder direkt auf unserer Homepage zu Folge 67. Wir sprechen heute über Logistik mit einem, der mit Logistik aufgewachsen ist und sich mal so richtig auskennt. Herzlich willkommen, Carsten Schriever. Moin mein Lieber und irgendwie auch Moin Marc.
Ja, moin. Moin. Moin Moin, das mit den Haaren kann ich bestätigen.
Ja, Marc war auch am Überlegen, ob er vielleicht dem Club beitritt.
Seien wir ehrlich, ich überlege immer noch.
Ja, wir hoffen ja natürlich, dass er Ja sagt und dann darf Nele ihn nämlich rasieren auf dem Kopf.
Das wäre natürlich ich sollte ein Kopfgeld dafür auslegen, ja. Ah, sehr gut. Sowas, andere machen Wetten und verdienen sich eine goldene Nase. Warum soll ich es für gratis machen? Ne?
Weil es witzig ist. Einfach nur, weil es witzig ist.
Geschenktes Geld.
Carsten, es geht aber heute um dich und nicht um Marc. Das finde ich nämlich das Schöne an dieser Sendung heute. Du bist ja familiär vorbelastet, was Logistik angeht und eigentlich heißt es ja immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, aber bei deinem Vorfahren Herbert Johannes im Jahre 1929 war das nicht der Fall. Was ist denn damals passiert?
Ja, das kenne ich natürlich auch nur aus Erzählungen beziehungsweise was in unseren Memoiren drin steht und insofern... Gegründet hat er das 1929 am Black Friday. Es ist also keine erfundene Geschichte, sondern das hat er wirklich gemacht. Und ja, ich kann mir natürlich nicht groß vorstellen, wie das damals überhaupt funktionierte, aber er hat damit Erfolg gehabt. Und insofern hat er den Weg eingeschlagen, den ich jetzt nach meinem Vater auch mache.
Cool. 9 Jahrzehnte auf dem Buckel. Was waren so die Meilensteine? Was waren so die Highlights in der Entwicklung?
Also ich habe es, glaube ich, mal irgendwo in einem anderen in einem DVZ-Interview gesagt gehabt, was sie mir mal abgedruckt haben. Da war es dann immer so, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich habe in der Kindheit irgendwie keine Woche gehabt, wo mein Vater nicht irgendwie abends nochmal um 9 Uhr mit einem Kunden in Übersee telefoniert hatte. Und insofern war das immer so ein positives und ein negatives Highlight, dass ich quasi immer in der Jugend damit konfrontiert wurde. Und ja, Highlight für mich würde ich sagen, sind eigentlich immer die Tageshighlights, die man hat, ja. Wenn man mal was richtig gut gemacht hat, wenn man was richtig schlecht gemacht hat, kann das auch mal ein negatives Highlight sein. Und insofern ist das immer ein Auf und Ab, aber das kennt ihr ja genauso.
Ja. Also insbesondere der Vater, der abends dann noch arbeitet und dann weg ist. Das ist halt Logistik ist People's Business. Auf so vielen Ebenen kann man das verstehen, insbesondere halt auch für die Kinder. Aber 9 Jahrzehnte am Markt bleiben, sich immer auch neu erfinden, das ist ja natürlich auch eine Herausforderung. Familienunternehmen sind ja bekannt dafür, dass sie auch immer innovativ unterwegs sind. Wir haben vor einigen Wochen Henning Fehrmann da gehabt, der ja nun auch auf lange, lange Jahrzehnte, über 100 Jahre Familienunternehmensgeschichte zurückblicken kann. Und dann ist ja immer so die Frage, was macht ihr denn richtig, was andere falsch machen? Weil es gibt ja viele Unternehmen, die nicht 90 Jahre alt werden.
Was machen wir richtig? Ja, gute Frage. Ich glaube, wir machen genauso viel falsch und richtig wie alle anderen. Vielleicht haben wir es geschafft, auch mal in schwierigen Zeiten auch mal zu dem zu stehen, was man vielleicht nicht sofort gleich wieder zumacht und dann auf die nächste Chance aufspringt sozusagen. Das ist ja insbesondere auch so, dass wir sehr viel im Ausland machen. Wir sind zwar hier ein Hamburger Unternehmen und davon gibt es natürlich auch noch ein paar andere, die so alt sind wie wir. Ne? Das ist jetzt also nicht irgendwie, dass wir hier das Einhorn sind aus der internationalen Spedition. Sondern es gibt noch genug, die das vielleicht auch schon seit mehr als 100, 150 Jahren vielleicht machen. Aber wir sind, glaube ich, vor allen Dingen im Ausland immer geprägt worden. In jedem Land, wo wir sind, war das Land schon mal pleite, hat irgendwie eine Hyperinflation gehabt oder irgendwie eine Revolution oder irgendwie politische Instabilität. Und das ist also in den Ländern da, wo wir sind, in Südamerika halt irgendwie gang und gäbe. Und das hat uns vielleicht auch dazu gebracht, dass wir in Deutschland vielleicht auch mal Rückschläge als in der Unternehmenskultur vielleicht etwas besser wegstecken, weil wir einfach Kummer auch gewohnt sind, aber dann auch mal wieder die Chancen ergreifen können, wenn es dann wieder von Null losgeht.
Mhm. Das ist auch eine gute Einstellung. Ja, vor allen Dingen auch langfristig denken, dass man auch weiß, nach der Krise geht es auch wieder bergauf. Manchmal muss man es nur durchhalten und dann...
Genau, es ist immer nicht... Ich bin ja... Das ist ja eine meiner Hauptaufgaben, dass ich halt diesen Kontakt pflege zu diesen Gesellschaften in Übersee und wenn ich dann mit den Kollegen über ihre privaten Probleme oder wirtschaftlichen Probleme oder sowas spreche, dann muss man sich ab und zu dann auch wirklich darauf besinnen, wie gut es einem hier doch geht. Ne?
Ja.
Das muss man dann auch sehen. Und ja. Weil ich dann auch echt viel da bin oder da war, ne, in Zeiten vor unserer lieben Pandemie, ja, weiß ich auch, dass es nicht immer nur in die Innenstädte geht, wenn wir zu Kunden fahren, sondern auch mal in die Außenbereiche, wo ich vielleicht nie in meinem Leben leben würde. Ne? Und das ist wirklich immer schon beeindruckend, wenn man dann sieht, okay, wie gut es wir hier eigentlich haben in Deutschland.
Ja, das stimmt auch. Deswegen, ich finde es immer spannend, wenn dann irgendwie in den sozialen Medien irgendwie so ein Spiegelartikel kommentiert wird oder sowas da so drunter steht, so, ja, ich will hier auch auswandern, das wird hier zur Bananenrepublik. Und man denkt dann nur, oh, Alter, wünscht dir das nicht. Das sind nochmal Welten zwischen. Bei uns ist auch nicht alles perfekt. Also ich kenne keinen Unternehmer und auch so keinen Menschen, der gerade sagt, Mensch, so eine ordentliche Arbeit, was die Bundesregierung da so macht in der Corona-Pandemie. Ne? Das ist logisch, aber ich glaube, es geht noch deutlich, deutlich schlimmer. Und,
also es gibt jetzt beispielsweise in 3 oder 4 südamerikanischen Ländern ist bereits der Gesundheitsminister zurückgetreten, weil er sich eine der ersten Impfungen geholt hat, inklusive für die Familie.
Ja, gibt hier auch genug Beispiele,
genau.
Ne, die also, gedacht haben, nee, ist aber schon wichtig. Gerade ich als Abgeordneter und mein 16-jähriger Sohn. Wir gehören da zur Risikogruppe. Naja. Apropos 16-jähriger Sohn, seit wann bist du im Unternehmen so richtig aktiv und nicht nur als Zuschauer? Und wie war das so als Sohn? Wie war so bei euch der Generationenübergang?
Also aktiv auf der Gehaltsliste bin ich, glaube ich, seit 11 Jahren. Ja, und davor war ich, glaube ich, 28 Jahre lang gefühlt zumindest in der Verantwortung. Nein, so schlimm war es nicht, aber ich habe natürlich den Draht immer irgendwie gehabt. Ne? Es war allerdings auch nicht so, dass ich das von vornherein als absolute Pflichtentscheidung für mich angesehen hatte, sondern ich habe dann studiert, bin dann 2007 3 Jahre nach Mexiko gegangen in die Automobilbranche und dann kamen ein paar familiäre Umstände dazwischen, dass ich dann gesagt habe, ab 2010 bin ich dann eingestiegen, also jetzt auch schon 11 Jahre, ne? Gefühlte Ewigkeit. Und naja. Das ist jetzt ein Viertel meines Lebens.
Zeit rennt, wenn man Spaß hat, ne? Wie war das so? Hattest du auch eine Zeit, wo du quasi parallel mit deinem Vater gearbeitet hast? Habt ihr das so gelöst oder wie war so der Übergang?
Also er kommt heute noch so 1-2 Mal die Woche in die Firma, er ist jetzt 78. Wir haben vielleicht aktiv 3-4 Jahre zusammen gearbeitet, aber mit ziemlichen Freiheiten, die ich hatte, eigentlich die Sachen zu entscheiden, sodass wir eigentlich in dem Sinne keine wirklichen Überschneidungsprobleme hatten. Ja, also das kam auch deswegen, weil ich natürlich viel in den letzten Jahren halt investiert habe, auch im Ausland bei unseren Gesellschaften da zu sein, aus guten Gründen. Ne? Und insofern verlagerten sich dann auch die Entscheidungen auf unterschiedliche Bereiche. Und wir hatten da eigentlich nie einen Generationskonflikt hatten wir dann nicht, nee. Mhm. Glücklicherweise, ne, das ja. Gibt's auch anders. Manchmal ist es auch gut, wenn man vielleicht auch mal etwas zurückgepfiffen wird. Ich habe auch einiges an Fehlentscheidungen getroffen, einiges an Geld in den Sand gesetzt, das ist ganz normal. Aber das hat er wahrscheinlich, als er angefangen hat, 1960, 70 auch gemacht. Ne?
Ja, also bei uns galt so ein bisschen keine Antwort ohne Frage. Das gilt bis heute. Das heißt also, ich kriege da nicht irgendwie Kommentare aus dem Off. Das finde ich total gut. Mhm. Aber wenn ich halt irgendwie Fragen habe oder eine Meinung brauche, dann ist der halt auch immer da. Ne? Also das ist wie so ein Coach, zu dem man dann immer noch mal hingehen kann, wo man sich dann noch mal ein bisschen spiegeln kann. Das finde ich, funktioniert halt total gut.
Obwohl ich mal sagen muss, also speziell in den letzten 3-4 Jahren hat sich das Ganze auch so beschleunigt, dass auch gar nicht mehr die Möglichkeit da ist, sich viel zu lange Zeit zu lassen, Dinge zu diskutieren. Mhm. Ja? Und das merkt die ältere Generation, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, merkt das auch, glaube ich. Ne? Ich kenne auch bei uns in der Branche genug Beispiele, wo dann plötzlich der Vater oder die Mutter wieder zurückkommt nach 2-3 Jahren Pause und das ist, glaube ich, dann Gift. Aber für alle Seiten, ne? Das bringt dann auch nicht mehr viel.
Nee. Also grundsätzliche unternehmerische Dinge kann man, glaube ich, immer noch besprechen, aber gerade wenn es irgendwie um Detailfragen rund um digitale Themen geht, muss man ehrlich sagen, also ich möchte gar nicht wissen, wie wir nachher sind mit über 70, aber ich glaube, dann brennen wir da auch nicht mehr für. Also ja, muss man ja schon mal sehen, solche Kollaborationssoftwaren wie Teams verändern jetzt ja auch einfach grundlegend die Art und Weise, wie in den Unternehmen kommuniziert wird. Und wenn du da halt vorher nicht so affin warst, ne, und halt auch, sagen wir mal, nur ein gerüttelt Maß an Social-Media-Erfahrung hast, ne, dann ist das schon überwältigend, so, wenn man das dann halt so sieht. Ne. Aber gab ja im letzten Jahr auch noch ein bisschen andere Themen, sowas wie Corona.
Ja, alle haben Spaß, alle machen mit. Natürlich wart ihr davon nicht ausgeschlossen. Was hat sich in diesem Jahr bei euch so verändert?
Tja, was hat sich verändert? Ich war nicht einmal mehr unterwegs, international gesehen, seit März letzten Jahres. Da war ich noch 3 Tage auf Madagaskar gewesen, geschäftlich. Und hatte dann, glaube ich, den letzten Flieger bekommen von Air France am 11. März. Am 13. März war dann Lockdown. Also gestrandet bin ich dann nicht. Und seitdem bin ich nicht mehr unterwegs gewesen. Es hat aber mir nicht geschadet. Das muss man auch fairerweise sagen. Es war auch jetzt für mich war das eigentlich die Erkenntnis zu sagen, vielleicht waren auch die Hälfte der Reisen, die ich vorher gemacht habe, vielleicht eher unnütz gewesen. Oder nicht unnütz, aber vielleicht nicht besonders effektiv gewesen. Das muss man auch so sagen.
Ja, wir sollten gespannt sein, was nach dieser ganzen Pandemie, falls sie irgendwann mal endet, noch auf der Strecke geblieben ist. Ne? Wir hatten das Thema vorher schon mal. Was bedeutet das oder diese Entwicklung des Jahres so für das Daily Doing deiner Mitarbeitenden? Auch Thema Homeoffice vielleicht?
Also wir haben in unseren Arbeitsverträgen immer noch eine Vertrauensarbeitszeit drin. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Wir auch.
Ich halte das nach wie vor für nicht falsch, aber ich glaube, die einhellige Meinung für uns alle, ob ich nun Chef bin oder ganz normaler operativer Mitarbeiter oder im Vertrieb oder wie auch immer, die Arbeitszeiten zerfleddern sich halt so ein bisschen. Ne? Und das ist, glaube ich, weil man das nicht mehr gut kontrollieren kann, aber es ist vielleicht nicht mehr besonders zeitgemäß, dass man dann das nur noch auf Vertrauen macht, sondern das vielleicht sogar eher ein bisschen steuert von der Unternehmerseite. Ne? Und das müssen wir vielleicht jetzt, wenn das so bleibt, auch anpassen. Ne? Das wird irgendwie bedeutender in Zukunft. Das wird auch gefordert. Ne?
Ja. Ja, und es geht dabei gar nicht so sehr um Kontrolle, als vielmehr um Transparenz, um auch den Leuten mal zu zeigen, so, es ist jetzt halt auch mal gut. Wir nehmen es halt auch an der einen oder anderen Stelle wahr. Also im Großen und Ganzen, ja, funktioniert es mit den Arbeitszeiten. Aber natürlich ist man dann schnell mal dabei, dass man dann zwar im Prinzip Feierabend macht, aber der Rechner bleibt noch an. So, und wenn ich dann halt irgendwie, dann gucke ich um 18:30 nochmal, oh, da ist noch eine Mail, ach guck, dann kann ich noch schnell einen Preis machen. Ne? Also diese Dinge, die dann irgendwie nebenbei passieren, weil ich halt einfach zu Hause bin, weil ich vor dem Rechner sitze, weil das irgendwie im Moment so, sagen wir mal, das einzige Konstante in meinem Leben ist, was halt auch vorher schon so war, ich glaube schon, da wird sich auch noch, wenn das dauerhaft so sein sollte, dann wird sich da auch was ändern.
Auf der einen Seite ist es ja auch wünschenswert, dass sich jemand, der sich mit seiner Aufgabe identifiziert, auch nochmal eine Schippe drauflegt, aber wenn dann nur noch die Identifikation mit der Erledigung der Arbeit zu tun hat, ist das vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll. Ne?
Ja, der Mensch muss auch zur Ruhe kommen, finde ich. Das sage ich jetzt nicht, weil ich heute Urlaub gehabt hätte und trotzdem gekommen bin.
Welch aber, Ehre.
Ja, man nimmt seine Aufgaben ja ernst.
Ja, und es ist jetzt auch erst das dritte Mal, dass du das ansprichst. Es ist zur Kenntnis genommen, wir haben es jetzt auch noch aufgezeichnet. Kannst du dir nachher noch ein paar Mal anhören, musst du nicht mehr sagen.
Ich unterschreibe das auch.
Ja. Nein, es stimmt ja, es ist ja total toll. Vielen Dank, Marc, dass du heute hier bist, um deinem Hobby-Podcast zu frönen. Und es gibt wieder was zu trinken.
Brötchen mitgebracht.
Ich habe dir Kuchen von meiner Mutter mitgebracht.
Das ist kein Wettkampf, Merlin.
Den Eindruck hatte ich gerade.
Arbeitszeit. Sollte nicht Richtung Arbeitszeitmessung sowieso eine neue Maßlegung kommen? Irgendwie.
Habe ich auch gehört von der EU. Ne? Ich wehre mich übrigens auch nicht dagegen. Ne? Ich weiß bloß, dass die Auslastung bei uns, bei euch ja genauso wahrscheinlich, auch mal schwankt von einem Tag auf den anderen. Und trotzdem darf man natürlich nicht die Präsenz damit vernachlässigen. Ne? Weil wenn ich mal nachmittags gefühlt nichts zu tun habe, dann kann es trotzdem sein, dass um 16.30 Uhr die Hütte brennt und dann bin ich halt nicht mehr da. Und das geht halt nicht. Ne?
Ja, das ist das wird die Herausforderung auch für die Gesetzgeber sein, nachher eine Regelung zu finden, die einfach zeitgemäß ist. Und zeitgemäß bedeutet halt flexibel in beide Richtungen, mit einem gerüttelten Maß an Verantwortungsbewusstsein bei allen irgendwie. Weil das ist nachher auch das Schlimme, das stimmt schon, ne? Wenn man dann halt sagt, naja, Work-Life-Balance, ne? Wobei ich diesen Ausdruck überhaupt nicht gut finde. Der ist halt irgendwie 2000, da macht das noch Sinn. Aber heute, das Leben ist doch integral. Wenn die Leute auf der Arbeit sind, ne, dann sind sie in ihren sozialen Netzwerken auch privat unterwegs. Das sind ja nicht nur Business-Kontakte, die da gepflegt werden. Man kommuniziert irgendwie zwar immer noch relativ asynchron über WhatsApp oder so, aber trotzdem ist das ja deutlich schneller und deutlich aktueller, wie heute kommuniziert wird. Und da ist jetzt die Frage, ist das denn jetzt Arbeitszeit oder nicht? Und genau das Gleiche, wenn ich abends noch mit einem Kunden schreibe, wenn ich mich mit dem irgendwie ganz cool vernetzt habe, ist das Arbeitszeit oder ist das Freizeit? Was passiert denn da? Also es ist einfach irgendwie integriert ineinander und dafür brauchen wir halt auch ein gewisses Mindset und das muss leider auch durch das Thema Arbeitszeiterfassung auch irgendwo abgedeckt sein. Weil am Ende ist es natürlich
auch
gefährlich, wenn das nur in eine Richtung abgleitet. Ne? Also wenn wir da nachher in so einer überregulierten Welt wohnen, wo die Flexibilität nicht mehr gegeben ist, dann kann sie zu beiden Seiten nicht mehr gegeben sein. Und das finde ich brandgefährlich. Also die Digitalisierung mit Homeoffice und so weiter, das bietet wunderbare Möglichkeiten, um wirklich geile Arbeitswelten zu schaffen. Aber wir dürfen uns ja jetzt auch nicht überregulieren.
Ich hatte jetzt zum Beispiel die Diskussion mit einigen Vertrieblern bei uns aus dem Ausland, weil wir natürlich auch, ob es nun in Mexiko, Brasilien oder wo auch immer, Kundenbesuche sind halt irgendwie von gestern. Ne? Das könnte sich dort wieder etwas ändern, aber heutzutage müssen unsere Vertriebler natürlich auch anders arbeiten und nutzen selbstverständlich die Netzwerke wie LinkedIn oder sowas. Ne? Und dann kam dann plötzlich die Frage auf, ja, aber ich habe keinen Premium-Account und so weiter und so fort, was ja eigentlich keine Riesenkosten ist. Ja, also ich sag mal, das kostet 100, 200 Euro oder sowas. Im Vergleich zu einer Reise, die ich mache von einer Stadt in die andere, ist das ja ein Witz eigentlich für ein Jahr. Und dann kam dann die Frage auf, ja, kann das uns die Firma nicht zahlen? Und dann habe ich gesagt, tja, eigentlich ist das ja ein persönlicher Account. Ne? So, und dann war halt so ein bisschen die Diskussion, ja, soll das jetzt die Firma dem Vertriebler geben, der sich ja quasi selber verkauft? Oder ist es halt dann wiederum für die Firma gut? Oder ist die Trennung zwischen privat und dienstlich ist dann schon echt, verschwimmt dann schon, was aber auch seine Vorteile hat, ne? Weil man dann natürlich Multiplikatoren hat.
Das ist wahr.
10 Euro im Monat. Ich habe schnell gegoogelt.
Ja, ja. Aber höchst effektiv, muss man sagen, ne? Also in vielen Fällen.
Hast du da auch alles gleich mit drin? Siehst du das da? Weil bei Xing haben sie ja unterschiedliche
Pakete. Die LinkedIn-Kosten für den LinkedIn Premium Essentials Account belaufen sich 10 Euro. Also ja, sorry, wenn du so drin bist,
nicht. Ich weiß, dass ich mal bei Xing irgendwie gratis Monate abgestaubt hatte und da war dann auch die Jobbörse mit drin und weiß der Geier nicht alles.
Ja.
Und die hätten dann im Monat locker 50 Tacken oder sowas gewollt.
Achso, nee, das...
Ja, nö, nee, ja, aber Jobbörse ist denen auch nicht so wichtig, glaube ich, in unserem Fall. Wo spürst du die Veränderung jetzt in der Corona-Zeit am besonders?
Also ich muss sagen, dass wir am Anfang irgendwie ein extrem gutes Verständnis zwischen uns als Dienstleister und auf der anderen Seite des Kunden gehabt haben, aber das hat sich so nach einer gewissen Zeit eher dann wieder zugespitzt in gegenseitigen Vorwerfen. So dass eigentlich das Verständnis auf beiden Seiten nicht mehr das gleiche ist wie anfangs von der Krise. Weil das jetzt schon so ein bisschen als normal angesehen wird und die Ausrede gilt auch nicht mehr. Ne? Also es gibt Ausnahmen natürlich, aber das neue Normal halt. Ne?
Ja.
Für mich ist es aber weiterhin nicht normal, muss ich ehrlich sagen. Und ich will es auch nicht als normal haben. Ne?
Wir merken es jetzt auch an unseren Mitarbeitern, dass wir alle irgendwie merken, wir sind nicht mehr so happy, wir sind alle irgendwie nicht mehr so richtig gut drauf, wie wir es sonst sind. Natürlich sind wir noch einigermaßen fröhlich, aber man merkt so auf lange Distanz, es verändert sich was und das ist nicht gut.
Und ich glaube, dass eines der ganz großen Themen ist bei uns jetzt wiederum, wenn wir irgendein Problemchen haben, ob es nun rechtlich ist, ob es nun finanziell ist oder strategisch ist oder sowas im Ausland, dann kann ich diese Sachen jetzt halt nur virtuell ansprechen und fasse sie dann halt eher mit so Samthandschuhen an, ohne jetzt mal, ich bin sicherlich kein Auf-den-Tisch-Hauer, ja, aber manchmal ist das ja auch nicht ganz unnötig, es zu tun. Und dann habe ich mich auch in der Vergangenheit mal dazu durchgerungen, mich nächste Woche mal irgendwo ins Flugzeug zu setzen, um mal mit dem Kollegen hier und dort mal Tacheles zu reden. Das mache ich jetzt nicht, weil ich die Konsequenz eines Ich-hau-auf-den-Tisch-Telefonat mir gar nicht ausdenken kann, weil ich ja gar nicht handlungsfähig bin. Physisch, ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, das ist nicht gut. Ne? Weil manchmal würde die Gegenseite vielleicht auch klarere Ansagen halt erwarten, die sie von mir dann aber nicht bekommt, weil ich vielleicht zweifle, wie ich das jetzt ausdrücken soll.
Ja, das finde ich gut. Also sowas habe ich auch schon erlebt, dass ich dann da denke, ah, irgendwann musst du noch mal, nee, virtuell ist doof. Also selbst wenn man es über Videocall macht, was schon echt cool ist so, aber ich weiß, was du meinst, es fühlt sich anders an.
Das wir können froh sein, dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben. Überleg mal 10 Jahre zurück, wenn wir da eine Pandemie gehabt hätten, da war noch nicht viel mit Videochat über Teams oder was, da hatten wir vielleicht schon Skype, aber weiß nicht, wie verbreitet das da schon genutzt war, war der Skype
aber da hattest schon du wieder durch. Dadurch natürlich auch weniger Markttransparenz, ne? Das war dann wiederum ein Vorteil. Mhm. Weil du gesagt hast, wenn dir einer vertraut, dann vertraut er dir halt, weil er weiß, er sieht dich nicht, aber du bist trotzdem da. Das ist heute dann halt ein bisschen anders.
Hätten wir vor 10 Jahren schon alle ins Homeoffice so reibungslos schicken können, wie wir es heute gemacht haben?
Nee, nicht so reibungslos.
Das glaube ich auch nicht.
Also wäre technisch auch irgendwie darstellbar und möglich gewesen, aber erheblich, also zu erheblichen Mehrkosten, als es jetzt der Fall war und viel mehr Aufwände. Und ich glaube auch, dass das nötige, wie soll man das denn halt sagen, so die nötige Sensibilität, um damit umzugehen, und das wäre auch anders gewesen. Doch, denke ich auf jeden
Vielleicht
Fall.
Vielleicht denken wir in 10 Jahren wieder, oh, vor 10 Jahren, da haben wir nur das und das gemacht und heute hören wir wieder dies und das machen. Also momentan ist ja die Möglichkeiten werden ja jeden Tag verdoppelt. Das ist ja unglaublich. Konntet ihr schon Lehren ziehen, die nach Corona nützlich sind? Also irgendwelche Entwicklungen oder Möglichkeiten, die man jetzt erst festgestellt hat und wo man vielleicht hinterher bei bleibt? Du hast ja gemeint, die meisten Geschäftsreisen waren vielleicht nicht so
nötig. Na gut, ich muss das relativieren. Ich könnte das im Moment nicht so machen, wenn ich die nicht jahrelang investiert hätte, die Leute vorher persönlich kennengelernt zu haben. Das ist schon ein Unterschied. Also wir hatten extrem wenig Personalrotation im letzten Jahr, überall. Ja, also unabhängig von der wirtschaftlichen Situation ist keiner oder ganz wenige nur personaltechnisch gab es da Wechsel in den Gesellschaften, sodass das auch damit was zu tun hat, dass man sich vielleicht auch vorher gut kennengelernt hat und jetzt aufeinander verlassen kann. Aber klar, diese ganze geringere Mobilität hat uns auch extrem Kosten gespart. Ne? Und das wird sicherlich auch nicht zurückkommen. Mm. Und das heißt nicht, dass wir sehr teuer immer gereist sind, aber es war halt viel, ja. Und deswegen, das kommt sicherlich nicht zurück. Aber es wird auch nicht mehr unbedingt erwartet. Vielleicht von der Gegenseite,
man,
ne?
Vielleicht hat man sich auch wirklich dran gewöhnt und merkt, okay, es funktioniert so auch ganz gut.
Ja, und wenn man da vielleicht seinen kleinen Beitrag dazu leisten kann, auch ein bisschen nachhaltig zu denken, Dann ist es auch nicht schlecht, ne? Also ich kann uns definitiv nicht als wirklich ökologisches Unternehmen betrachten, weil wir buchen die Flugzeuge, wir buchen die Schiffe und da bin ich halt darauf angewiesen, dass derjenige, der das Ding fliegt oder steuert, nachhaltig ist. Das ist bei euch vielleicht sogar noch ein Tick anders in Zukunft, weil ihr vielleicht eher den Verkehrsträger, da ist die Entwicklung halt eine andere. Ja, da vielleicht gibt es in 5 Jahren eher mal den Elektro-LKW, aber das Elektroflugzeug wird es nicht geben.
Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. In der Logistik zählt doch am Ende nur der Preis. Wenn, weißt du, wir könnten doch, und das meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie, doch, das meine ich negativ, mal ernsthaft, wir könnten doch Winterreifen verbrennen, um die LKWs zu betreiben. Wenn wir der günstigste am Markt sind, bekommen wir die Aufträge. Es interessiert am Ende doch nicht wirklich irgendjemanden, ob die LKWs Euro 6 Norm haben. Ich meine, klar, in einige Häfen kommst du sonst nicht mehr rein, ja, aber alles andere.
Ach, das wusste ich gar nicht,
beispielsweise. Ja, nee, also einige, da ist dann halt klar vorgegeben, Euro 6, sonst kriegst du nicht die Plakette. Mhm. Alle innereuropäischen Transporte, da interessiert sich doch keine Sau wirklich dafür, ob das jetzt ein sauberer Transport ist oder nicht. Also das ist das, was wir halt wahrnehmen. Da fragt auch keiner nach, sondern Hauptsache, du bist günstig. Und wenn, egal wer, also unter was für sozialen Bedingungen der Transport nachher abgewickelt wird, unter was für ökologischen Bedingungen, unter was für ökonomischen Bedingungen, das spielt alles keine Rolle, weil am Ende musst du der Billigste sein. Das ist halt das, wie wir die Logistik vielfach wahrnehmen. Nicht immer, nicht bei allen Kunden, um Gottes Willen. Es gibt ganz feine Leute, mit denen man auch gut da zusammenarbeiten könnte, die auch wirklich sehr gerecht und fair sind und auch über vieles nachdenken. Aber ich habe das Gefühl, dass der Großteil der Branche da sehr, sehr geldgetrieben nachher ist und das dann keine Rolle spielt. Ich glaube, möchte man den Wandel beim Energieverbrauch irgendwie durchsetzen, dann muss man das richtig übers Geld machen. Dann muss man den Dieselpreis verdreifachen und sagen so, und dafür gibt es Strom erstmal umsonst. Dann kommen die Elektro-LKWs oder die Wasserstoff-LKWs oder was auch immer. Aber das wird nur übers Geld gehen, nicht über den Mindset, weil daran werden sie nicht gemessen. Und das ist ja noch nicht mal anklagend gemeint, sondern es ist halt einfach das System, in dem alle irgendwie agieren. Am Ende werden sie an Zahlen gemessen und du bekommst immer das, was du vergütest. So, und wenn du vergütest, dass sie möglichst viel Ertrag machen, dann gucken sie, dass sie möglichst günstig alles einkaufen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was sie einkaufen, Hauptsache günstig.
Klar. Gut, deswegen ist unser kleiner Beitrag vielleicht ein wenig an der Reiserei zu sparen und mehr virtuell zu machen. Das betrifft natürlich vor allem den Vertrieb, auch die Geschäftsführung, aber im Endeffekt ist die Art des Arbeitens wird teilweise wieder so werden wie vorher, dass man halt schon physischen Kontakt mit seinen Kunden oder auch mit seinen Kollegen hat, aber das wissen wir alle, ein Zurück zum Vorher wird es nicht geben.
Was meinst du, wie lange die Sache noch läuft? Prognose für die nächsten Monate?
Ich glaube, dass wir bald mit Impfstoff überschüttet werden. Und dass dann jeder relativ schnell die Chance hat. Was das dann für die Pandemie an sich bedeutet, das weiß ich jetzt auch nicht. Da lässt man sich ja auch von vielen Meinungen treiben. Aber ich glaube, dass das dann irgendwann relativ schnell geht.
Glaube ich auch.
Die Impfung. Ja, ne, die Impfung. So, ob es dann mehrere Impfungen gibt, das wollen wir nochmal sehen. Aber das wird jetzt nicht mehr bis August, September dauern. Das glaube ich nicht.
Fände es schön, wenn so wäre.
Hast du noch Termine im Sommer, oder
was? Ja. Vor allem, der Sommerkörper ist schon fertig, aber dann darf man nicht unten.
Den hast du auch zu Hause gelassen, ne?
Der Vorteil eines Podcasts, man kann es nicht nachvollziehen.
Das wird erst im Mai enthüllt, was denn so alles so geht. Wobei, ihr macht ja jetzt irgendwie Sport, habe ich mitgekriegt, ne?
Ja, wir machen Sport. Ja. Drill Instructor Nele nimmt uns da ziemlich ran.
Nele. Ja.
Ihr zieht die Kräne hier gegenüber vom Hof, oder?
Ja, und die LKWs, okay. Ja. Nee, wir machen tatsächlich so ein bisschen Workout, so zweimal die Woche nach Feierabend.
Das auch virtuell über Teams.
Auch virtuell über Teams,
genau. Kannst du das denn sehen und dann brüllt Nele dich über Teams an.
Ist kein Scheiß, das macht die.
Die ist da unerbittlich. Die sehen auch immer echt scheiße danach aus. Darf man ja nicht sagen, aber sagen wir mal so, einer unserer Kollegen ist vorletzte Woche fast in Ohnmacht gefallen. Ne?
Stimmt.
Dem war nicht gut. Der hat es ein bisschen übertrieben.
Aber das ist doch auch, er ist dabei hier, der macht.
Ja, ich bin mega stolz auf euch, ist wirklich super. Aber wer sich auch manchmal verausgabt und das ein bisschen übertreibt, sind, glaube ich, die Reedereien. Jedenfalls hören wir in den letzten Monaten immer mehr solche Geschichten. Und deswegen einer, der sich damit auskennt, Carsten. Mal ernsthaft, was ist in den letzten 12 Monaten in der Seefracht passiert?
Wir haben es in den letzten Wochen versucht, unseren Kunden irgendwie mal etwas plastischer darzustellen, dass wir so das mal zusammengefasst haben im Großen und Ganzen. Ich glaube ja, dass die sich nach vielen, vielen Jahren mal sehr einig sind und das auch über gewisse Monate jetzt auch vielleicht mal durchziehen wollen. Ne? Es ist sicherlich eine kleine Goldgräberstimmung im Moment. Das ist auch okay. Ne? Da waren auch 10 Jahre dann davor, die vielleicht eher nachteilig waren. Und Hamburg Süd wäre jetzt nicht blau, hätten sie in den letzten Jahren Geld verdient gehabt, bevor sie übernommen worden sind. Insofern, das muss man vielleicht auch mal so sehen. Aber wenn halt ein Land in der Welt 2020 wächst und alle anderen schrumpfen, dann kanalisiert sich das halt alles auf die China-Ladung und ja, das wird dann so verrückt, dass wir, ich habe es mal irgendwie ein bisschen dargestellt gehabt, auch für die Kunden, man kann jetzt aus Südamerika nach China für negative Containerraten exportieren, einfach weil die Container dort gebraucht werden. Und solange dieses Gleichgewicht halt oder dieses Ungleichgewicht halt da ist, wird sich das auch nicht groß verändern, ne? Weil dann ist einfach der Transportstrom geht halt dahin. Und was das dann weltpolitisch bedeutet, ach, da möchte ich jetzt vielleicht nicht drauf eingehen, aber das müssen dann andere beurteilen. Ne?
Gibt es denn einen Grund? Also warum ist das jetzt so der Fall? Hat das was mit der Pandemie zu tun? Oder ist einfach so der Punkt, wo der Markt sich so weit aggregiert hat, dass entsprechend wenig Wettbewerber dort unterwegs sind, weswegen wir wollen jetzt nicht von Absprachen sprechen, aber sagen wir mal, dass eine Selbstkoordination stattfindet.
Ja, ich glaube, das ist einfach Gewinnmaximierung, ne? Und da wird dann halt geguckt, welcher Transport besser ist für die Gewinnerreichung als ein anderer. Und dann geht es eigentlich gar nicht um den Platz, sondern es geht einfach um die Containerverfügbarkeit, ne? Und das habt ihr im LKW-Bereich wahrscheinlich auch. Einige Strecken sind halt interessanter als andere. Und dort, wo sie nicht so interessant sind, war halt die Kapazität immer schon knapp. Und wurde auch knapp gehalten, weil vielleicht keiner auf den Zug aufspringen wollte. Ne?
Mhm. Was sind jetzt eigentlich konkrete Auswirkungen für die Industrie?
Naja, wir kriegen im Export nach USA, kriegst du auf die nächsten 6 Wochen keinen Platz auf den Schiffen. So, und wenn dann halt einer aber nur eine 3 Wochen Planung hat oder eine 4 Wochen Planung hat, dann hat er jetzt halt Probleme, muss dann wieder fliegen oder muss irgendwie warten und wie auch immer. Und das hindert halt den Materialfluss, und dann kommt es halt noch hinzu, dass du halt in diesen großen Häfen der Welt, ob es in Los Angeles ist oder wie auch immer, so extreme operative Probleme hast, dass dann die Container insgesamt 10, 15, 20 Tage länger beladen sind, weil sie irgendwie vor dem Hafen warten oder nicht ausgeladen werden oder die Lager voll sind, weil sie nicht abverkauft werden und sowas, und dann hast du halt nicht genug Container weltweit und letztendlich sind es dann massive Verzögerungen. Und das ist in kurzen Worten halt das, wo jeder jetzt mit zu tun hat. Das war auch damals März, April, was weiß ich, letztes Jahr, wo wir da die ganzen Masken hergeflogen haben. Also wir jetzt nicht, aber die Airlines, da war das Gleiche. Da hat man keine Luftfrachtkapazität gekommen, weil das genauso war, weil das dann alles nur aus Asien herkam. Und das wiederholt sich jetzt auf den Meeren. Mhm.
Ja, spannend. Was bedeutet das für euch? Was hat das für Auswirkungen auf eure Arbeit?
Wir verdienen das Gleiche, haben aber nur viermal mehr Aufwand für jeden einzelnen Transport. Und das ist halt nervig, ne, in der Kommunikation. Für uns ist es egal, ob der Container 8.000 oder 1.000 Dollar kostet. Wir kaufen ein und verkaufen. Das heißt aber nicht, dass wir mehr Marge haben, sondern wir haben extrem viel mehr Aufwand, ne? Und das ist sehr aufreibend. Und auf der anderen Seite ist das der Mehrwert, den wir schaffen. Wir können dann nicht sagen, eigentlich ist es ja gut, wenn es kompliziert ist, dann können wir mehr unter Beweis stellen, aber das wisst ihr auch, ihr könnt nicht einfach die Anzahl der Leute verdoppeln, nur weil ihr mehr Aufwand habt. Das rechnet sich dann nicht.
Nee, leider nicht.
Wir können schon, aber wäre finanziell blöd.
Wie geht ihr damit um? Also das ist ja vielleicht auch das Stichwort Kommunikation so ein bisschen. Das muss dem Kunden ja auch oft erklärt werden, was so passiert. Ist das der Mehraufwand, dass einfach mehr erzählt werden muss? Oder?
Ich glaube schon. Also sowas dient ja jetzt hier auch dazu. Ne? Das hört sich dann vielleicht derjenige an, der vielleicht sonst immer nur das vom Preis her erkennt. Ne? Aber eine gewisse Transparenz und eine Zusammenfassung im größeren Ganzen hilft eigentlich beiden Seiten, sich intern oder gegenüber seinen Kunden und Lieferanten halt auch zu erklären. Mhm. Ne? Und das versuchen wir eigentlich schon, weil die Zeit, die wir uns sparen, jetzt nicht im Auto zu sitzen oder irgendwo hinzufliegen, die können wir dann halt auch machen, indem wir solche Formate halt hier aufnehmen oder irgendwelche kleinen Case Studies zu schreiben oder wie auch immer. Und das hilft schon. Ne? Und das wird auch dankend entgegengenommen. Mhm. Ne? Weil jeder versucht sich ja gegenüber seinem Chef oder gegenüber seinem Kunden auch zu erklären. Und dann nutzt der meine Informationen, sie wieder weiterzugeben. Und schon bin ich irgendwie auch bekannt.
Mhm. Hätten wir irgendwann als Branche irgendetwas besser oder anders machen können, um das jetzt zu verhindern oder um dem so ein bisschen vorzubeugen?
Ich glaube nicht, weil jede Dienstleistung ist so austauschbar, dass du, glaube ich, immer, oder viele Dienstleistungen sind so austauschbar in den Branchen, dass du eigentlich immer nur der Entwicklung hinterherläufst.
Mhm. Ja, ich hätte nämlich so, also ist ja naiv, weil wir haben ja mit Seefracht nichts zu tun. Wir machen Vor- und Nachläufe unter anderem, Und aber wir haben ja auch mitbekommen, dass halt oft so ist, dass man immer zur billigsten Reederei gerannt ist. So, und dass das Spiel halt über Jahre gedacht bedeutet, dass ja eigentlich, dass die Preisspirale irgendwie nach unten angezogen wird und halt auch manchmal auch in so einen ruinösen Wettbewerb geführt hat. Ich meine, da sind ja viele Reedereien entweder pleite gegangen oder sie wurden aufgekauft oder sie mussten fusionieren, weil sie ansonsten vom Markt verschwunden wären. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, können wir da jetzt irgendetwas draus lernen? Weil wir sehen ja Ähnliches, sagen wir mal, bei uns im Bereich der Nachlauf oder der Landtransporte ist es ja auch so. Wir haben seit Jahren Fahrermangel, das wissen wir. Mhm. So, und wir kommen mit den Schulungen nicht hinterher, wir kriegen den Beruf nicht interessant oder spannend genug oder menschenwürdig genug. Also das gibt ja verschiedene Facetten davon, dass es halt mehr Berufskraftfahrer gibt. Und auch da zeichnet sich ja ab, dass wir über kurz oder lang dort auch einen Wechsel von einem Nachfrage zu einem Angebotsmarkt bekommen, je nachdem, von welcher Seite man halt drauf guckt. Ne? Aber ich glaube schon, dass sich, wenn sich das so weiterentwickelt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch da natürlich eine ganze Menge entwickeln wird, weil die EU-Erweiterung ist jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Es ist illusorisch zu glauben, dass jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Ukraine oder Weißrussland oder so.
Und dadurch wird der Markt auch nicht viel größer.
Ja. Nein. Aber das war ja das, was uns in den letzten 20 Jahren, die EU-Osterweiterung hat ja immer für neue Transportkapazitäten gesorgt, einfach günstiger aus dem Osten, wenn man das mal so platt sagen möchte. Und damit ist ja jetzt Schluss. Das heißt, die Fahrer, die jetzt immer weniger werden, können nicht mehr kompensiert werden. Auch da werden natürlich die Preise steigen müssen. Und auch da könnte das natürlich sein, dass der Markt kippt und irgendwann das so ist, dass sich der Unternehmer aussucht, für wen er denn fahren möchte. So wie das jetzt ja auch im
Ich dachte, das ist schon fast so, oder?
Wir sind auf einem guten Weg dahin, ja. Also gute Unternehmer können sich das natürlich aussuchen. So. Und das wird aber nach noch viel mehr werden und vor allen Dingen konstanter werden, wie wir das jetzt ja auch mit den Reedereien erleben. Weil ich glaube nicht, dass sich da irgendwie in den nächsten 6 bis 12 Monaten irgendwas dran ändern wird. Es sei denn, es gibt jetzt alternative Modelle, wo sich, sagen wir mal, Seefrachtspediteure zusammenschließen und selbst irgendwie ein Schiff chartern und sagen, ja, komm,
für das Geld können wir das auch machen. Das haben wir ja alle mit großem Interesse gelesen. Ich fand das auch super kreativ. Ich fand das toll, dass das überhaupt mal jemand in die Hand nimmt, aber der Aufwand, der dahinter steckt, ein Schiff zu operativ zu übernehmen und das ganze Vertragswesen, ich glaube, das macht nur Sinn, wenn du es wirklich dann regelmäßig machst. Ne? Also insofern, das...
Ja, aber wenn der
Preis... Aber ich fand es vom Preis her sicherlich, aber ich fand es von der Initiative genau richtig. Das muss man schon sagen.
Ja, und das ist es. Also da muss man.
Dafür haben wir aber leider viel zu wenig, dass wir es überhaupt mal annähernd mal machen können.
Ja, klar, du brauchst halt genug Leute, die dann halt sagen, gut, den Dampfer machen wir dann halt mal voll. Ne? Und klar. Du brauchst vor allen Dingen dann noch die Container. Das ist ja noch das nächste Thema. Ne? Ja, irgendwo muss das Equipment dann dafür ja auch herkommen. Ne? Ja, Carsten, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in die Corona-Krise, in den Umgang der Reedereien mit uns und natürlich auch ein bisschen in deine Firmengeschichte und auch in deine persönliche Geschichte. Vielen Dank, Marc. War wieder mal spaßig, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Danke, dass du Franzbrötchen geholt hast.
Ich habe keins gegessen. Ich wurde gar nicht gefragt, was mein Lieblingsfranzbrötchen ist. Ja,
gönn dir.
Doch, ja, das können wir auch gerne
machen. Schokostreusel, normal.
Ich nehme es gleich mit.
Ja, das ist gut. Wir haben nur Feedback bekommen. Also wenn ihr Feedback habt, podcast@sitra-spedition.de. Freuen wir uns immer über tolle Mails. Wir haben das Feedback bekommen, dass viele gesagt haben, also okay, es hat sich herausgestellt, die Leute mögen matschige Franzbrötchen. Fragt doch einfach nicht mehr.
Sapschig,
was? Ja, danke.
Ich habe im Homeoffice beziehungsweise im Lockdown mal das eine oder andere selbst zu Hause gemacht oder wir. Und insofern ist auch nicht so schlecht geworden.
Ja, nee, wir haben auch Rezepte dafür auch ausprobiert und so weiter. Aber erstmal, Herr Daude, vielen Dank für die Belehrung. Bei nächstbietender Gelegenheit werde ich es umsetzen.
Sehr KVP.
Gut. KVP, genau. Vielen Dank, Carsten.
Ja.
Ich kann euch nur sagen, bleibt entspannt, vor allen Dingen auch gesund und kommt gut durch die Woche. Tschüss.
Tschüss.